ARD.
Junge Menschen werden Lehrer und Lehrerinnen, weil sie diesen Sinn dafür haben, was es heißt, Kinder und Jugendliche zu begeistern. Und Kinder umgekehrt wollen genau das. Ja, man muss ihnen eigentlich nur eine Geschichte erzählen, dann kommen die Augen zum Leuchten. Und das ist auch noch bei Jugendlichen so. Ich glaube, es gibt wirklich so eine Art von Grundhunger nach dieser Bildungserfahrung. Ja, berühre und verwandle mich ist eine Art von Appell, ist eine Forderung, die junge Menschen eigentlich stellen, wenn sie in die Schule kommen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was macht guten Unterricht aus? Für den Soziologen Hartmut Rosa ist die Antwort klar. Es ist das Knistern im Klassenzimmer. Jener Moment, in dem Lehrende und Lernende in einen echten Dialog treten, sich gegenseitig berühren und verändern. In seiner Resonanztheorie beschreibt Rosa, wie gelingende Weltbeziehungen entstehen und warum Schule ein zentraler Ort dafür sein kann. Gemeinsam mit dem Pädagogen Wolfgang Endres entwickelte er daraus die Resonanzpädagogik, ein Ansatz, der Bildung nicht als bloße Wissensvermittlung, sondern als lebendige Beziehung Gestaltung versteht. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Schulen zu Resonanzräumen werden können, welche Rolle Lehrkräfte dabei spielen und warum Offenheit und Unverfügbarkeit zentrale Elemente gelingender Bildungsprozesse sind. Herr Rosa, danke, dass Sie heute dabei sein können.
Sehr gerne. Hallo.
Herr Rosa, Sie sprechen davon, dass Unterricht gelingt, wenn es im Klassenzimmer knistert. Was meinen Sie damit und warum ist dieses Knistern so wichtig für gelingende Bildungsprozesse?
Ja, weil es diejenigen Momente sind oder diejenigen Prozesse, die uns wirklich nachhaltig beeinflussen, an die wir uns vielleicht auch später nochmal erinnern. Also wenn man Menschen fragt, was für sie die wichtigsten Erfahrungen in der Schule waren, vielleicht auch die wichtigsten Momente, in denen sie wirklich was gelernt haben, dann sind es ganz, ganz häufig die Momente, die eben nicht auf dem Lehrplan standen, die sozusagen nicht im Vollzugsmodus absolviert wurden, weil oft fließt Unterricht ja so träge dahin und dann passiert irgendwas, jemand sagt was oder es entsteht ein Konflikt oder es ereignet sich etwas, wo plötzlich alle voll konzentriert sind und wo man das Gefühl hat, da geht's jetzt wirklich um etwas, da stehe ich, da stehen vielleicht sogar wir auf dem Spiel. Und das sind die Momente, die uns nachhaltig prägen und manchmal auch wirklich unser Leben verändern können und in denen wir wirklich etwas lernen.
Ich hatte mal folgende Situation in den letzten Wochen. Es war 7.50 Uhr. Der Unterricht hatte gerade begonnen, mein Telefon klingelte und ich sah, da ist ein Journalist dran vom Spiegel. Aber anstatt es wegzudrücken, ging ich dran und sagte, Mensch, hallo Armin, ich bin gerade im Unterricht. Die Klasse lachte, ich bezog sie natürlich mit ein und dann sagte, oh, dann rufe ich irgendwann nochmal später zurück. Sag ich, nein, nein, bleib dran, wir überlegen uns jetzt zusammen Fragen, die wir dir stellen können. Ja, die Schülerinnen und Schüler hatten 3 oder 4 Minuten Zeit, haben sich tolle Fragen überlegt, ich habe auf laut gestellt und wir haben über Medien gesprochen. Wäre das so ein Beispiel dafür, weil es gibt ja ein bisschen ein Folgeproblem, sowas lässt sich ja nicht zwangsläufig planen.
Ich glaube, dass das unbedingt so ein Beispiel ist, was vielleicht wirklich einen nachhaltigen Effekt erzielt hat. Ich habe oft darüber nachgedacht, habe auch gerade darüber geschrieben, dass die wichtigen Momente eigentlich häufig die sind, die eigentlich nicht vorgesehen sind, die eigentlich nicht so gedacht sind, die eigentlich nicht auf dem Lehrplan stehen, könnte man sagen. Das ist ganz interessant. Wir haben irgendwie eine Vorstellung entwickelt, auch gesellschaftlich in allen Hinsichten eigentlich, dass wir Dinge eben möglichst professionell vollziehen und dass sie möglichst professionell ablaufen sollten. Ist aber interessant, wenn man mal darauf achtet, die Organisationssoziologie zeigt uns das auch, wie häufig wir sagen, eigentlich ist es jetzt so nicht vorgesehen. Ja? Eigentlich steht es nicht auf dem Lehrplan. Eigentlich hatte ich das gar nicht vor, aber mir kommt gerade ein Gedanke oder so. Es sind tatsächlich fast immer die Momente, die eigentlich nicht hätten sein sollen, bei denen plötzlich sich Menschen begegnen, bei denen es genau dazu kommt, dass wir zu Handelnden werden, die in Situationen sich bewegen müssen. Und das sind meistens die tatsächlich, in denen es zu knistern anfängt.
Es gibt jetzt Folgefragen und Sie können nicht die Resonanztheorie, die Soziologie der Weltbeziehung, die immerhin ja 800 Seiten hat, in 3 Sätzen sagen, das ist schon klar. Aber ich finde dennoch etwas interessant. Der erste Satz dieser Resonanztheorie ist, wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung. Und das ist deshalb interessant, weil auch für Schülerinnen und Schüler ja immer gesagt wird, wir leben in einer Zeit dieser Beschleunigung oder der Wahrnehmung der Beschleunigung von allem. Können Sie versuchen zu skizzieren, was mit Resonanz gemeint ist im etwas Allgemeinen und dann können wir es nochmal aufs Klassenzimmer zurückbinden?
Ja, ich definiere Resonanz ja als eine Beziehungsform oder eine Beziehungsweise, die sich dynamisch entwickelt und ich grenze sie ab gegenüber so einem Beschleunigungsmodus oder einem gehetzten Modus, in dem wir mit dem Abarbeiten einer To-Do-Liste zum Beispiel beschäftigt sind. Das ist in der Schule so, für beide Seiten übrigens, für Lehrende wie für Lernende. Es ist aber auch in unserem Alltag so, wir erledigen dies, wir erledigen gegen jenes, wir kämpfen mit diesem, wir kämpfen mit jenem. Aber manchmal ereignen sich Momente oder tritt etwas auf, das eine andere Form hat, in der es zur Resonanz kommt. Und die Resonanz ist eine Form der Beziehung, die vier grundlegende Kriterien erfüllt. Das erste ist, das, was mir da begegnet, berührt mich. Man könnte fast sagen, das macht was mit mir. Oder ich verwende auch gerne die Formulierung, da ruft mich etwas an. Es ist wirklich fast die Erfahrung, es ruft nach mir. Und es kann jetzt zum Beispiel eine wunderschöne Musik sein, wo ich stehen bleibe und denke, boah, was ist denn das? Ja, ich gehe dem entgegen. Ja. Es kann ein Bild sein, es kann ein Mensch sein, der mir begegnet. Aber es kann im Unterricht zum Beispiel auch ein Gedanke sein, der jemand äußert. Oder eben ein Satz, den ich lese. Oder eine Aufgabe, die mich fasziniert. Oder ein Faktum, das ich höre. Aber das erste Moment von Resonanz ist, das packt mich, da berührt mich was. Aber das reicht noch nicht. Man sieht dann auch wirklich, ich meine, Unterrichtsräume sind dafür ganz interessant. Häufig ist der Unterricht entweder stößt auf Indifferenz, keiner hört richtig zu. Häufig ist es auch ein Kampf. Wir haben es mit ganz viel Widerwillen zu tun oder mit Disziplinproblemen. Und wenn Resonanz eintritt und so ein Gedanke entsteht, wo du merkst, da werden Menschen wirklich berührt, dann ändert sich ihr Blick und ihre Haltung. Das heißt, sie gehen dem entgegen. Es findet wirklich ein Moment der Öffnung statt. Und deshalb ist das zweite Moment neben der Berührung, ist das zweite Moment, ich nenne das Selbstwirksamkeit oder das Moment der Antwort. Selbstwirksamkeit fängt ganz früh an, dass ich nämlich merke, ich werde lebendig. Ja, da fängt was in mir an zu arbeiten. Es kann übrigens auch ein Gedicht sein. Darüber freuen sich Deutschlehrer, wenn das passiert. Und du siehst, wenn die Berührung stattfindet, dann fängt es an zu arbeiten. Die Augen leuchten vielleicht auf, die Körperhaltung ändert sich und man fängt an zu denken. Und diese Antwort, die ich dann gebe, in der ich mich wirksam und lebendig fühle, das muss keineswegs Zustimmung sein. Ja, Resonanz ist nicht Harmonie und Wohlgefühl. Ja, Resonanz ist, ich fange an, damit zu arbeiten, darauf zu antworten. Und damit kommt ein dynamisches Geschehen in Gang, das diese beidseitige Bewegung meint. Etwas fängt an, in mir zu arbeiten und ich arbeite an diesem Etwas. Und dabei verwandle ich mich. Und ich glaube, das ist der Kern von Bildung. Ja, diese Verwandlung durch Berührung mit etwas in der Welt oder mit jemandem, mit dem ich da in Kontakt komme. Und damit haben wir das dritte Moment, Verwandlung, Transformation. Und das vierte ist Unverfügbarkeit, weil ich kann auch gerade als Lehrer oder Lehrerin diese Momente nicht erzwingen. Wenn ich mir noch so viel Mühe gebe und denke, dieses Lied oder dieses Gedicht oder was immer das ist, das müsste die Schüler doch jetzt packen, dann passiert das gerade ganz häufig nicht. Es ist oft so, dass es eben das eigentlich nicht Gedachte ist, es ist eigentlich nicht Geplante, in dem Resonanz entsteht. Und das Ergebnis eines solchen Bildungsprozesses lässt sich auch nicht so ohne weiteres vorhersehen. Ja, wenn Schüler wirklich Feuer fangen an einer Idee oder einer Sache, dann kann kein Lehrer und keine Lehrerin der Welt vorhersagen, was das mit denen macht und was die daraus machen.
Aber dann haben wir ja so ein bisschen ein Paradoxon, nämlich auf der einen Seite die Vorstellung, dass Bildung berühren sollte, und diejenigen, die mir etwas häufiger zuhören, für mich ist das gerade die Leitfrage des 21. Jahrhunderts. Wie kann Bildung berühren, damit es eben nicht zu einer Indifferenz kommt, die dann letzten Endes sozusagen alles egal macht und man in so eine Haltung kommt, jetzt lasse ich sozusagen alles von der KI machen. Aber gleichzeitig können wir es nicht planen. Also müssten Lehrkräfte, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach etwas mehr Raum geben für solche Momente, oder lässt sich das gar nicht als eine Empfehlung ableiten, was Sie gerade gesagt haben?
Doch, das glaube ich schon. Also ich glaube, Resonanzfähigkeit lässt sich schon entwickeln, aber es ist nicht eine Kompetenz, die ich einsetzen kann. Das ist wirklich fast eher eine Persönlichkeitseigenschaft. Mhm. Man sieht sie aber auch daran, wie dann Menschen zum Beispiel auf eine Störung reagieren, wie zum Beispiel ein Anruf eines Journalisten oder so. Weil das ist ja etwas, was nicht geplant war in diesem Moment. Aber die Frage ist, wie reagiere ich jetzt darauf? Und es wird auch nicht immer gelingen. Also wenn man sagt, Resonanzfähigkeit ist eine Persönlichkeitseigenschaft, dann bedeutet es diese eigentlich eine Offenheit, eine grundsätzliche Resonanzbereitschaft in zwei Hinrichtungen. Joachim Bauer hat es mal als die Fähigkeit bezeichnet eines Pädagogen, eigentlich eine doppelte Stimmgabel zu sein. Eine zweite Stimmgabel in dem Sinne, dass ich aufnehme, was da einen Schüler gerade beschäftigt oder was in einer Klasse gerade los ist, ja, oder was eine Schülerin eine Idee hat, dass ich da in der Lage bin, das aufzunehmen, produktiv aufzunehmen und so zurückzuspielen, dass die Schülerin oder der Schüler davon berührt werden und etwas damit machen können. Und man ist aber auch erste Stimmgabel als Lehrerin, dass man da etwas anzustoßen vermag. Und es gelingt häufig dadurch, dass der Pädagoge oder die Pädagogin selber deutlich macht, wo oder wie sie Resonanz erfährt, wenn sie in die Sterne guckt, zum Beispiel im Physikunterricht oder das Leben von Tieren, sagen wir mal die Bienen und ihre unglaubliche, weil das ein häufiges Beispiel ist, ihre unglaublichen Eigenschaften darstellt. Diese Fähigkeit sozusagen selber Resonanz zu empfinden und damit diesen Sinn auch in anderen zu wecken, das könnte interessant sein, das könnte mir das Gleiche bewirken. Das sind schon Dinge, die man üben und entwickeln kann. Aber ich glaube, Resonanzfähigkeit ist mehr eine Seinsweise als eine Kompetenz, die ich an- und ausschalten kann.
Ja, ich meine, man könnte es ja wirklich vielleicht verkürzen, indem man sagt, nur wer selber berührt ist, vermag es auch zu berühren. Aber was ich interessant finde, Sie sprechen gerade von Kompetenz. Da bin ich nämlich drüber gestolpert in Ihrem Buch. Und zwar machen Sie einen Unterschied zwischen Resonanz und Kompetenz. Soweit gehe ich mit. Aber Sie sprechen da von Kompetenz als Aneignung. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Aneignungsprozess vor der Kompetenz ist. Also ich eigne mir etwas an und kann es dann oder weiß es. Und das ist auch ein Unterschied zur Anverwandlung, denn Sie sagen ja, über die Beschäftigung mit dem Gegenstand werde ich auch jemand anders. Ja. Also ich konkretisiere das mal für diejenigen, die jetzt sagen, also irgendwie ist mir das alles zu theoretisch. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt in eine Oper gehe, fände ich das faszinierend, aber ich wüsste nicht, ob ich berührt wäre, weil ich noch einfach wenig mit Opern in Berührung gekommen bin. Wenn ich auf ein Britpop-Konzert gehe von der Band Alt-J, dann stehe ich da und vielleicht bin ich in Tränen ausgelöst in 10, 12 Minuten. Viele Erfahrungen verbinden sich damit und so weiter. Das heißt, das ist ein Prozess der Anverwandlung. Also ich tue etwas und weiß es nicht hinterher nur und kann es, sondern ich werde dadurch, dass ich es weiß und kann, auch zu jemandem anderen. Aber nochmal, Kompetenz entsteht doch erst, wenn ich dann die Fähigkeit habe. Wie kann Kompetenz dann auch Aneignung sein?
Also die Begriffe sind da ja tatsächlich ein bisschen irreführend, weil die auf viele verschiedene Weisen benutzt werden. Für mich ist Kompetenz etwas, was ich tatsächlich erstens einsetzen kann, wenn ich sie habe, und zweitens abfragen oder testen kann. Das wird bei PISA ja zum Beispiel auch gemacht, Kompetenztests aller Art. Und das kann ich eben auf Schulstoff gut anwenden. Also wir können Geschichte nehmen, wenn ich zum Beispiel die Daten weiß. Ja, also das ist jetzt sozusagen das primitivste Beispiel. Ich kann die wichtigen Daten angeben, aber auch die Zusammenhänge. Wer war bei einem Konflikt beteiligt? Wie lange dauerte der? Wie ging er aus? Das ist eine Form von Kompetenz. Bei einer Oper zum Beispiel kann ich das natürlich auch sagen. Ja, wer hat sie komponiert? Welchem Genre wird sie zugerechnet? Wie viele Akte hat sie? Was ist die Handlung? Das sind lauter Kompetenzen. Die kann ich mir aneignen. Ja, ich besitze die Fähigkeit zum Beispiel. Noch ein Beispiel, was ich häufig verwende in dem Zusammenhang. Gedichte interpretieren. Ja, ich besitze die Kompetenz, das Reimschema zu identifizieren, den Rhythmus zu identifizieren, die Strophenform zu identifizieren, die rhetorischen Topoi, die verwendet werden, damit die Epoche anzugeben. Das sind lauter Kompetenzen. Und die kann ich mir aneignen, meiner Ansicht nach. Anverwandlung ist, wie Sie es gesagt haben, wenn dieses Gedicht plötzlich anfängt, zu mir zu sprechen, wenn da etwas in mir in Bewegung kommt, ja, wenn sich da durch etwas öffnet, was ich vielleicht gerade gar nicht genau bezeichnen kann. Und Kompetenz und Resonanz, das ist meine Hoffnung, die steigern sich wechselseitig. In dem Moment, wo ich mir eine Sache beginne anzuverwandeln, nämlich so, dass sie mich berührt, dass ich mehr darüber wissen will, dann frage ich nach Kompetenzen und entwickle sie dann auch. Aber die Fähigkeit, also ein Gedicht sozusagen auf Reimschema, Strophenform, Rhythmus, Versmaß hin zu bestimmen, diese Kompetenzen bezeichnen noch nicht eine Resonanz.
Ja, aber ich finde es interessant, dass Sie gerade dieses Beispiel machen, denn ich habe schon darüber gesprochen, dass es interessant ist, wenn man mit jungen Leuten oder mit älteren Leuten darüber spricht, dass dieses Gedicht von Bodo Wartke, Barbaras Rhabarbaba, das ist ein globaler Welthit geworden, also global, über, ich glaube, 30 Millionen mal aufgerufen, obwohl es deutsch ist. Ja. Und dann frage ich ganz gerne mal so in den Raum, warum ist das eigentlich so? Und dann sagt irgendjemand Algorithmus und so, und ich sage, naja, gut. Aber nur ein Algorithmus, das hilft ja nicht, das zu verstehen. Und plötzlich wird dann so eine Begrifflichkeit wie Stabreim und Assonanz funktional. Ja. Weil wenn man weiß, was das ist, dann versteht man möglicherweise, dass diese Sprachunfähigkeit für Deutsch gar nicht so wichtig ist, um sozusagen bei den Leuten etwas auszulösen. Und plötzlich ist die Fähigkeit der Gedichtinterpretation für Schülerinnen und Schüler etwas, was relevant ist und mit dem man sich auch Welt erschließen kann. Ja?
Das wäre doch jetzt genau ein Musterbeispiel dafür, dass man erstmal, weil man vielleicht dieses Gedicht interessant findet, weil man das spannend findet, dass das auch weltweit beachtet findet, ist ein Moment von Resonanz, dass dann die Bildung von Kompetenz nach sich zieht. Oder man will es wissen. Wie hat er denn das gemacht? Warum ist das eigentlich so? Was ist denn das Besondere daran? So stelle ich mir eigentlich gelingende Bildung vor tatsächlich. Das erste Moment ist ein Resonanzmoment in dem Fall, dass dann die Bildung von Kompetenzen nach sich zieht, die wiederum ein vertieftes Verständnis auch dessen, was da gemacht wird, was da passiert in dem Gedicht, nach sich zieht. Und damit entsteht natürlich eine Fähigkeit, sich auch andere Gedichte auf diese Weise zu erschließen. Und da haben Sie recht. Und da entsteht daraus dann auch wieder neue Resonanz mit ein bisschen Glück.
Ich würde gerne gleich nochmal zu der Frage der Haltung der Lehrkräfte kommen, aber vorher auf etwas rekurrieren, was Sie, ich glaube, in der Resonanzpädagogik in dem Buch schreiben. Übrigens, das kann jeder wirklich fix lesen. Das sind 100 Seiten, ist als Interview gestaltet. Da hat man sozusagen die Grundlagen. Ich finde die Resonanztheorie selber nochmal, also ist ja klar, hat nochmal mehr Tiefe und Substanz. Aber jedenfalls sprechen Sie in dem Zusammenhang davon, dass Sie in einer Art Jury saßen. oder so, Assessment Center, und sie fanden die Kategorien, die angesetzt wurden, nicht so ganz stimmig, und dann kamen sie auf eine neue Kategorie. Können Sie das ganz kurz erklären, weil daran würde ich gerne meine Frage dann anschließen.
Ja, da ging es um eine Stipendienvergabe, es war sogar bei der Studienstiftung, und die Frage war, ob jemand aufgenommen werden soll in die endgültige oder weitergefördert werden soll, und da sind oft Noten ein Kriterium, und die waren da so ein bisschen uneindeutig, sagen wir mal, und da wurde hin und her diskutiert, was diese Person jetzt kann oder nicht kann, und dann tauchte plötzlich diese Frage im Raum auf. Ich habe eine andere Frage, nämlich leuchten eigentlich seine Augen, in dem Fall war es eine männliche Person, leuchten seine Augen, wenn er über sein Fach, über sein Thema spricht? Und da waren tatsächlich alle, die in dieser Jury saßen, waren der Meinung, ja, eigentlich ist das die relevante Frage. Und das hat dann der Berichterstatter euphorisch bejaht, und dann waren alle der Meinung, dann sollten wir diese Förderung auch machen. Und da sieht man tatsächlich, dass da Sachen im Spiel sind, die man nicht so einfach auf abfragbare Kompetenzen reduzieren kann.
Und jetzt die Anschlussfrage, würde das nicht auch bedeuten, dass bei Lehrkräften, wenn diese Fähigkeit so wichtig ist, auch geschaut werden müsste, wir müssen es jetzt ein bisschen im übertragenen Sinne nehmen. Also wenn Leute jetzt sagen, jetzt wird es aber ein bisschen esoterisch, so esoterisch ist das gar nicht. Unsere Augen leuchten, wir sind begeistert, wir kriegen Gänsehaut, das sind ja direkte körperliche Hinweise auf Resonanz, auf ein Resonanzerleben, also letzten Endes bis hinein in das eigene Empfinden. Aber jedenfalls, das ist jetzt eine Utopie, weil wir brauchen so viele Lehrkräfte, die brauchen weder leuchtende Augen noch gute Noten. Es ist oftmals leider gerade so, dass alles genommen werden muss. So, aber in einer idealen Welt müsste da nicht diese Abfrage des Enthusiasmus, nenne ich es mal, oder ein Assessment Center, müsste das nicht Teil einer Lehrerausbildung sein, die schaut, ist jemand berührt von dem, was er macht, um auch dann später berühren zu können?
Ja, tatsächlich habe ich schon öfters formuliert, wir bräuchten eigentlich sowas wie einen leuchtenden Augenindex als Prüfkriterium auch für gelingenden Unterricht, weil das glaube ich tatsächlich, also die Teilnahmslosigkeit, Interesselosigkeit ist, glaube ich, schon ein Grundproblem in schulischen Kontexten häufig, dass Jugendliche eben das Gefühl haben, gut, ich gehe dahin, ich bin vielleicht auch ganz gut, natürlich will ich eine Eins oder ich will eine gute Note, aber eigentlich das wirkliche Leben, bei dem es um mich geht, das findet danach statt oder findet jedenfalls außerhalb des Unterrichts statt. Und das ist ein Grundproblem für Bildungsprozesse. Deshalb glaube ich schon, dass zu guter Pädagogik gehört, auch wirklich die Augen der Schülerinnen und Schüler zum Leuchten zu bringen, weil das ein Zeichen, das ist ein Signal für gelingende Anverwandlungsprozesse. Das glaube ich schon. Natürlich sind damit verschiedene Probleme verbunden. Man kann Augen auch für ganz schädliche Themen zum Leuchten bringen. Also ganz böse und abgekürzt gesagt, Hitler hat wahrscheinlich auch Augen zum Leuchten gebracht und deshalb würden wir das noch nicht für gute Pädagogik halten. Da liegt wirklich in Gefahr. Und das andere ist, es ist auch schwierig zu sagen, wir müssen jetzt noch auch auf den Ausbildungsplan für Lehrkräfte sowas wie Resonanzkompetenz schreiben, ja, weil da hätten wir wieder etwas, was wir irgendwie verdinglichen und eigentlich und dann abfragbar machen. Also es gibt damit ein paar Probleme, aber grundsätzlich glaube ich, es ist ja nicht so, dass es völlig verloren gegangen wäre. Ich meine, junge Menschen werden Lehrer und Lehrerinnen, weil sie diesen Sinn dafür haben, was es heißt, Kinder und Jugendliche zu begeistern. Und Kinder umgekehrt wollen genau das. Ja, man muss ihnen eigentlich nur eine Geschichte erzählen, dann kommen die Augen zum Leuchten. Und das ist auch noch bei Jugendlichen so. Ich glaube, es gibt wirklich so eine Art von Grundhunger nach dieser Bildungserfahrung. Ja, berühre und verwandle mich ist eine Art von Appell, ist eine Forderung, die junge Menschen eigentlich stellen, wenn sie in die Schule kommen. Übrigens sieht man das auch an der Universität noch. In den ersten Semestern, ich sage häufiger, am liebsten unterrichte ich Erstsemester, ja, weil die wissen, die haben dieses Fach gewählt in der Regel. Also ich unterrichte meistens Soziologie. Da leuchten die Augen auch. Und auch da passiert es dann sehr häufig, dass nach ein paar Semestern das dann verschwunden ist. Und dann kommt es zum Schaulaufen und zum Credit Points sammeln und so etwas. Aber dass wir da in größeren, stärkeren Sinn genau auf diese Dynamik, auf diese Seite von Bildung richten, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wir haben ja vor unserem jetzigen Podcast-Gespräch schon mal ganz kurz gesprochen. Ich spreche jetzt nochmal drüber, weil ich so begeistert bin. Und zwar haben Jenny Anderson und Rebecca Winthrop, das ist eine englischsprachige Professorin und Bildungsexpertin, ein Buch geschrieben. Das heißt The Disengaged Teen. Sie spricht sogar von einer Disengagement Crisis. Und sie benutzt diesen Begriff des Engagement, dieses, ja, ich weiß nicht, mit Engagement kann man es, glaube ich, nicht ganz übersetzen. Vielleicht könnte man fast sagen, dass es Resonanz ist. Sie beschreibt jedenfalls diese Krise auch so, indem sie Kategorien bildet und sagt, 50% einer unglaublichen Anzahl von befragten Jugendlichen, über 70.000, befindet sich im sogenannten Passenger-Modus. Passenger, Beifahrer, so eine Form des automatischen, man ist selber nicht am Lenkrad und dann gibt's, das sage ich jetzt mal noch dazu, weiß nicht, ob wir darauf nochmal uns beziehen, dann gibt es noch den Begriff des Resisters, der einfach auch nicht in die Schule möchte. Der ist aktiv, also der hat eine Form von Selbstwirksamkeit, richtet sich aber gegen das Lernen. Dann gibt's den Achiever oder die Achieverin, die möchte etwas, die ist wirklich, die lernt, aber da geht es vor allen Dingen um Noten und Beurteilung. Und sozusagen die Königsdisziplin wäre dann der oder die Explorer. Also derjenige, der merkt, das ist was für mich, ich bin da hängen geblieben, ich möchte das weitermachen. Wenn wir uns jetzt aber mal um diese 50%, das kann man bestimmt nicht direkt auf Deutschland übertragen, aber wenn wir uns das mal angucken, ist das aus der soziologischen Perspektive und jetzt einfach einer persönlichen Beurteilung der Zeit, in der wir leben, auch geschuldet? Also dieser Vielheit, dieses Überflusses an Informationen? Oder würden Sie sagen, es liegt auch eher daran, dass Schule sich zu wenig bis jetzt transformiert hat, um eben, wenn wir darauf zurückzukommen, die Augen der Kinder zum Leuchten zu bringen?
Ja, da glaube ich ganz eindeutig, dass beide Seiten eine Rolle spielen. Also was ich ja mache als Soziologe ist, ich versuche seit Jahren, also insbesondere mit dem Buch über Resonanztheorie, aber auch bei allem, was ich seither tue, eine Soziologie der Weltbeziehung zu entwickeln. Das heißt, die Art und Weise, wie Menschen in Beziehung treten zur Welt. Und was in dem Buch, das Sie gerade dargelegt haben, beschrieben wird, sind ja vier verschiedene Modi, vier verschiedene Weisen, sich auf Schule und auf Unterricht einzulassen. Also entweder als Passengers, die da halt hingehen, aber eigentlich nichts damit zu tun haben, oder als Resisters, die dagegen kämpfen, oder als solche, die sich darin bewähren wollten. Das sind vier verschiedene Weisen, sich einzulassen, in Beziehung zu treten mit Schule, sage ich mal. Und Weltbeziehung wird in der Gesellschaft insgesamt geformt. Und unsere Weltbeziehung verändert sich natürlich durch diese Prozesse. Also was Smartphones und Bildschirme mit uns machen, hat einen riesigen Einfluss. Natürlich, wir nehmen für viele, gerade auch für Jugendliche, werden sie häufig fast zum Monokanal der Weltbeziehung. Ja, das eigentliche Leben findet an diesem kleinen Viereck statt, in dem wir schon körperlich in der immer gleichen Beziehung zur Welt stehen, nämlich gesenkter Blick, konturlose Oberfläche, über die der Daumen immer gleich streicht. Ich habe neulich mal wieder, bin ich auf das Rilke-Gedicht gestoßen, heißt glaube ich Der Gefangene, der da sagt, meine Hand kennt nur noch eine Gebärde, mit der sie verscheucht. Mhm. Aus den feuchten Felsen tropft es, aus Stein feucht oder so. Ich habe gedacht, das ist vielleicht diese Form der Weltbeziehung, die wir eigentlich...
Ich fand es nur lustig, dass Sie das sagen, weil bei Rilke ist mir eingefallen, man könnte natürlich auch den letzten Satz aus dem Panther nehmen. Ne? Nur manchmal hebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Entschuldigung.
Aber das stimmt, genau. Also Rilke ist in der Hinsicht wirklich interessant und bringt dann zum Nachdenken über unsere Welt. Also was ich nur sagen will, ist, dass ich glaube, die Gesellschaft insgesamt spielt eine Rolle, insbesondere die Prozesse der Digitalisierung oder der Digitalität, aber auch was Schule ist. Und wenn man das Buch liest und vielleicht dagegen stellt von Jonathan Haidt, Generation Angst, der verkürzt das ist ja nochmal eigentlich auf zwei Grundmodi, nämlich der Verteidigungsmodus oder der Discover-Modus, also der Entdecker-Modus. Und ich denke, dass Bildung hat natürlich diese Voraussetzung, dass ich mich da einlasse auf das, was mir da begegnet, dass ich da Neues entdecken will, das mich auch berühren und verwandeln kann. Die Besonderheit bei Resonanz ist, dass ich mich auf etwas einlasse, was ich nicht kontrollieren kann. Gebildet in dem Sinne zu werden, bedeutet verändert zu werden auf eine nicht genau vorhersehbare Weise. Und das ist dann auch nochmal was anderes, als was die Achiever hinkriegen, die nämlich die Kontrolle darüber behalten wollen. Also was man schon sieht, ist, dass die Form der Weltbeziehung, ich glaube, problematisch wird im 21. Jahrhundert, und das ist insbesondere in Schulkontext ist, wo Schülerinnen und Schüler eben in eine Form der Beziehung zur Welt treten, die nicht besonders resonanzaffin ist.
Ich muss kurz zu Haidt zurückfragen. Ich habe das Buch auch gelesen. Ich fand es auch nachvollziehbar, bin mir aber unsicher gewesen an der Stelle der Frage nach der Korrelation und Kausalität von Digitalität. Denn es gibt ja auch Studien, die sagen, dass das Digitale so eine Art Katalysator ist. Also jemand wird nicht depressiv, weil er viel am Smartphone hängt, sondern jemand hängt mehr am Smartphone, wenn er sowieso schon depressiv ist. Würden Sie da aber einen direkten Zusammenhang sehen zwischen, sagen wir mal, der technischen Welt, in der wir leben, und der, ja, jetzt könnte man ja fast sagen, wenn man es ein bisschen überspitzt macht, vielleicht so eine Form von Katalysation der Indifferenz, der Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen, die eben nicht mehr im Viereck sind?
Also natürlich muss man mit Kausalvermutungen immer vorsichtig sein. Ich glaube, Haidt formuliert auch keine direkte Kausalität in dem Sinne. Er zeigt nur an, dass es eine Art von historischer Parallelität gibt zwischen dem Anstieg von psychischen Erkrankungen, insbesondere bei Jugendlichen, und eigentlich der flächendeckenden Einführung des Smartphones. Aber ich fand die fast interessanteren Ausführungen dort, das, was er Safetyism nennt, weil er irgendwie ja auch wirklich dafür ziemlich gute Daten hat, dass gerade Kinder, aber auch Jugendliche eigentlich nicht mehr einfach in die Welt hineingehen, ohne Plan, wenn man so will. Ja, diese Sorge, ehrlich gesagt, hat er ziemlich gute Daten, die zeigen, dass zum Beispiel das Abhängen mit Freunden zu einer ziemlich seltenen Tätigkeit geworden ist. Ja. Oder einfach sich das draußen herumstromern hat abgenommen. Eigentlich alle Dinge, die Jugendliche tun, um sich und die Welt auszuprobieren, die dann auch dazu führen, dass man mal vom Baum fällt und sich ein Bein bricht oder dass man mal was beschädigt im jugendlichen Überschwang. Alle diese Sachen sind zurückgegangen, dafür steigen aber psychische Erkrankungen an. Und ich würde das einfach lesen als eigentlich als Hinweise darauf, dass sich die Art, wie wir mit Welt in Bezug treten, ändert. Das sind Dimensionen, in denen wir solche Änderungsprozesse sehen. Und die Sorge, die er formuliert und ich teilen würde, ist, dass es auf beiden Seiten eigentlich durch die Sorge, dass alles abgesichert und auch sozusagen prozessual durchgespielt sein muss, bevor man Kinder und Jugendliche da hineinlässt. Und zweitens, ich meine, im Durchschnitt sind etwa 7 Stunden, in denen Jugendliche heute vor Bildschirmen verbringen, aber jeden Tag, und das ist nicht nur die Arbeitswoche von 5 Tagen die Woche, sondern 7 Tage die Woche, das heißt mehr als ein kompletter Arbeitstag, sind Kinder und Jugendliche am Bildschirm. Natürlich verändert das unsere Weltbeziehung. Und da muss man nicht gleich in apokalyptische Ängste ausbrechen. Aber dass es was mit uns macht, ist völlig klar. Und es ändert die Art der Erfahrung. Und diese intensive Form der offenen Begegnung mit Welt wird dadurch möglicherweise wirklich so beeinträchtigt, dass Resonanzbeziehungen seltener werden.
Wie kann man das denn anbahnen? Sie sprechen ja selber in der Resonanzpädagogik, beziehungsweise im Buch wird auf den hinteren, ich glaube, 4 oder 5 Seiten die Sommerakademie beschrieben. Als eine Form von Raum, in dem so eine Anverwandlung stattfinden kann. Wie erfahren Sie? Ist übrigens auch interessant, dass Sie immer von erfahren sprechen, ja? Mhm. Denn letzten Endes hat das ja viel mit erfahren zu tun und weniger mit sozusagen nur aufnehmen oder aneignen, sondern es ist eigentlich so eine Form von Erfahrung, das merke ich auch in der Theaterpädagogik immer wieder, weil man auch mit dem ganzen Körper arbeitet, mit der Stimme und so weiter. Wie ist das dort? Wie kann man diese Prozesse beobachten und ja, vielleicht zu dem Resonanzgedanken zurückführen?
Ja, also mein Anschauungsfeld dafür sind tatsächlich Schülerakademien, das ist Deutsche Schülerakademie, die hat jedes Jahr 7, 8, 9 Standorte in Deutschland, bei denen ungefähr 100 Jugendliche zusammenkommen, die sich vorher nicht kennen. Das ist ganz interessant und die lassen sich auf unterschiedliche, eigentlich schon quasi universitäre Stoffe ein. Also es geht da um 16 bis 18 oder 19-Jährige. Und das Interessante ist, wenn die erstmal da zusammenkommen, 100 Leute aus sehr unterschiedlichen Gegenden, zum Teil auch außerhalb Deutschlands, wenn sie von Schulen kommen, die zum deutschsprachigen Abi führen, da sind sie im Defense-Modus sozusagen. Eigentlich würde ich sagen, es ist sogar eine Erfahrung der Entfremdung, weil sie kennen die anderen Teilnehmenden nicht, sie wissen nicht genau, was sie auf sie zukommt, sie kennen den Ort nicht, sie haben das Gefühl, das ist irgendwie Begabtenförderung, also müssen sie ganz tolle Leistungen vollbringen. Wir wissen inzwischen, dass die allermeisten denken, ich bin eine Fehlauswahl, ja, ich bin doch ein ganz normales Kind und die anderen sind ganz toll. Und dabei ist eigentlich die einzige Qualifikation, die die mitbringen müssen, die Bereitschaft, sich 2,5 Wochen lang mit quasi auch akademischen Sachen auseinanderzusetzen. Wir machen da aber keineswegs nur Akademisches, sondern Musik, Sport, alles, auf was die...
Aber geben Sie mal ein Beispiel für das Akademische.
Alles, auf was die Lust haben. Also das Akademische ist, es gibt meistens irgendwie einen Kurs für fortgeschrittene Mathematik, aber dann gibt es irgendwas, schwarze Löcher zum Beispiel, was ist das eigentlich? Oder auch, was weiß ich, was passiert gerade in der Gentechnik, aber auch mal politische Fragen aller Art oder was Juristisches gibt, dann immer auch vielleicht sowas wie ein Theater oder ein Komponierkurs, wo Leute mal Sachen ausprobieren dürfen oder eine Sprache lernen, die komplett weit weg ist von allem, was wir, was weiß ich, Ubuntu oder sonst etwas. Also es ist ein sehr bunter Strauß an Themen, das ist jedes Mal anders und wir wissen, das Wichtigste ist überhaupt nicht diese Themen und das, was die da lernen, sondern was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass da eine Atmosphäre entsteht, bei der die, es gibt keine Noten, es gibt keine Auswahl, es gibt eigentlich überhaupt keinen Leistungsdruck. Aber die unbändige Lust, Sachen auszuprobieren, die sich dann wechselseitig verstärkt. Also man sagt zum Beispiel, wer hat denn Lust, Theater zu machen? Dann ist nicht so, dass man die mühsam überreden muss, sondern da gehen halt, was weiß ich, von 100 Leuten 80 Hände hoch oder so. Oder man sagt, ich habe ein Teleskop mitgebracht, gibt es Leute, die Lust hätten, das mal aufzustellen. Da interessieren die sich dafür und dann entsteht so ein, eigentlich entsteht da ein Resonanzfeld. Eine Idee, wenn ich, weil ich mache jetzt seit 25 Jahren Akademieleitung und die Idee ist, den Leuten zu sagen, das ist eine Ermöglichungsakademie. Wir helfen sozusagen, alles Mögliche auf die Beine zu stellen. Die haben da auch schon Raketen gebaut oder andere Sachen gemacht, aber auch Quatschsachen wie Knäckebrotfiguren beißen. Und du siehst plötzlich, wie man aus den unwahrscheinlichsten Sachen tatsächlich eigentlich Funken schlagen kann. Also wenn eins ganz sicher wahr ist, dass man da überall leuchtenden Augen begegnet. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist halt eine ganz Sondersituation, privilegierte Situation und sonst. sonst was. Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, man kann solche Kontexte von Druck entlasteten Kontexten, ist glaube ich auch wichtig, dass sie vom Alltag entlastet sind. Ja, also das hilft zumindest in dem Fall. Und auch, dass es ein Feld ist, in dem Jugendliche sich ausprobieren können, was im Zweifelsfall keine negativen Konsequenzen für zu Hause hat. Es gibt weder Vorbelastungen, die man da mitträgt, aufgrund irgendwelcher Geschichten, noch die Sorge, wenn ich jetzt hier irgendwas mache und mich blamiere beim Tanzen oder wenn ich doch mal Sport probiere oder so, beim Singen zum Beispiel, Musik ist irgendwie natürlich ein Resonanzinstrument par excellence, das hat keine Konsequenzen für, was ich danach machen muss. Und dadurch entsteht erstens der Raum der Angstfreiheit und zweitens dieser Explorer-Modus. Lass uns einfach mal ausprobieren. Und natürlich dann auch eine gewisse Art von Grundvertrauen in die Situation, die tatsächlich sowas wie Resonanzerfahrungen ermöglicht. Und das Erstaunliche und der Grund, warum ich das immer wieder mache, ist, dass selbst 30 Jahre nach einer Akademie Leute einem immer noch schreiben oder sagen, das war die wichtigste oder die schönste Zeit meines Lebens. Und da sieht man, dass solche Räume wichtig sind.
Zunächst mal eine spezifische Nachfrage, um dann etwas größer zu werden. Sie haben gerade gesagt, es ist kein Leistungsdruck. Würden Sie mir zustimmen, dass Leistung viel eher mit Potenzialentfaltung als mit Druckausübung zu tun hat?
Ja, das würde ich eigentlich sagen. Also, weil ich glaube, dass die Leistungen, die da entstehen, die sind absolut bemerkenswert. Ich wundere mich da immer wieder. Und auch die Lust von den Jugendlichen da meinetwegen die Nacht durchzuarbeiten, wenn die an einem Experiment sitzen und die Akademie geht zu Ende und die wollen da aber noch was rausfinden. Das ist genau das, was ich meine. Also so wie Kompetenzentfaltung eigentlich eine Folge einer Resonanzerfahrung ist, ist es auch Leistungsentfaltung. In dem Moment, wo man Feuer gefangen hat an einer Sache, ja, will man Leistung bringen und kann man dann auch Leistung bringen. Und jetzt hängt es natürlich von dem Kontext an, in dem man operiert. Wenn dir zum Beispiel ein Jugendlicher auf diese Weise von einem Lernstoff fasziniert ist, ist halt die große Gefahr, dass er vom Umfeld relativ schnell wieder gelähmt wird, weil die anderen sagen, du Streber oder das ist jetzt viel zu anstrengend, lass uns was anderes machen oder so oder was weiß ich oder der Stundenplan gibt's nicht her. Wenn du aber in einem Feld hast, wo andere sagen, okay, dann machen wir jetzt die Nacht durch oder so und das auch nicht auf entsprechende soziale Missbilligung trifft, dann entsteht da eine Art von Leistungsexplosion, die nicht die Folge von Druck ist. Das ist tatsächlich so. Ich meine, das ist die Idealvorstellung. Andererseits bin ich ein bisschen vorsichtig, weil dann das immer so interpretiert wird, als müsste der Rosa auf jeden Fall komplett gegen Noten sein oder so. Und da würde ich sagen, na ja, also Menschen sind paradoxe Wesen. Ja. Es gibt schon auch die Situation, ich glaube zum Beispiel, ich bin ja an der Universität tätig, ich glaube kein Promovierender würde jemals seine Doktorarbeit fertig schreiben oder ein Masterstudent seine Masterarbeit, wenn es da nicht auch ein bestimmter Druck gäbe. Ja. Also es kann durchaus sein, dass auch Druck manchmal hilft, Leistungen zu Entfaltungen und sogar Resonanz herzustellen. Aber grundsätzlich ist es das schlechtere Mittel.
Rein anekdotisch würde ich jetzt widersprechen, aber ich lasse es. Weil
würden Sie sagen, nein, Druck kann.
Ach so, bringen. Doch. Nein. Also natürlich schon sozusagen, aber das Drohen von Gewalt kann auch zu Leistung führen. Aber jetzt sozusagen rein bei mir, ich habe mein Studium, ich hatte keinen Druck und ich habe auch keine Hausarbeit zu spät abgegeben, weil ich sehr getrieben war von meinem eigenen Interesse. Und ich kenne natürlich auch Menschen, bei denen das so ist, aber sowas kann man ja nicht verallgemeinern. Das ist rein anekdotisch. Ich habe das nur deshalb nachgefragt, weil ja die Konsequenz dieser Betrachtung wäre zu sagen, gibt es nicht eine Möglichkeit, sowas zu übertragen? Also wenn man sieht, innerhalb von 2,5 Wochen entstehen Erfahrungen, die 30 Jahre lang halten. Und zwar eben, weil die Autonomie da ist. Ich kann mir aussuchen, was ich möchte, weil der Kontext da ist mit der Peer Group, die das auch möchte, diese Leistungserbringung, weil der Wunsch da ist, weil man diese Möglichkeit hat und weil man eben Leistung bringt ohne Noten. Da müssten wir als Konsequenz doch eigentlich sagen, wir müssen uns die Frage stellen, wie wir solche Resonanzräume auch in den Schulen schaffen, damit es wenigstens mehr Möglichkeiten für alle Kinder gibt, die vielleicht nicht von ihren Eltern ausgewählt werden und dahin kommen und so, diese Erfahrung auch mal machen zu können.
Das ist tatsächlich meine Überzeugung. Ich glaube, Schule kann Resonanzraum werden für Jugendliche oder sie kann Entfremdungszone sein. Und leider ist sie sehr häufig in Entfremdungszone. Sie ist es aber nicht nur. Es gibt auch in Deutschland und erst recht auch übrigens, oder mir scheint eher in anderen Ländern, sehr, sehr viele Jugendliche und Kinder, die sagen, sie gehen gerne in die Schule. Aber das ist auch bei uns noch so. Deshalb glaube ich, das Potenzial ist da. Und ich glaube, man muss vielleicht auch wirklich, ich zitiere immer wieder Leonard Cohen, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Und ich glaube, eigentlich in jedem Schulalltag bilden sich kleine Möglichkeiten auch für Resonanzfenster, dass da eine AG entsteht, dass im Chor sich was tut, dass Theater gespielt wird, aber auch, dass es eine politische Bewegung sein, das kann sogar eine Protestbewegung sein. Ja. Oder solche, die sagen, wir reparieren mal was am Gebäude oder so, wir machen was, zusammen etwas tun, ist eigentlich immer schon ein erstes Moment für das Entstehen Entstehen einer Resonanzbeziehung. Wir wissen, wo dann auch die Widerstände sind. Ja, der Brandschutz ist ein Problem und die Genehmigung ist ein Problem und die Transparenz ist ein Problem und die Hygieneverordnung ist ein Problem. Und so legt sich, wann immer eigentlich Resonanzaufbrüche sich ergeben, ganz schnell wieder ein Mehltau drüber. Und das verstärkt dann erst recht noch den Widerwillen. Aber ich glaube, es ist möglich, auch im Kleinen anzufangen, die Entfremdungszone Schule zu verringern und den Resonanzraum zu vergrößern. Es ist natürlich ein Problem, dass es für die einen häufig mit bildungsbürgerlichem Hintergrund häufig der Resonanzraum ist. Und dann sagen einem die Jugendlichen oder die Kinder, ich mache alles, ich bin in der Sport-AG, in der Schach-AG, in der Theater-AG, ich freue mich auf die Schule nach den Ferien. Und die anderen sagen eben, Schule ist für mich das Gegenteil von Leben. Ja, Schule gehe ich eben hin. Das ist der Passenger-Modus oder eben erst recht der Resistance-Modus. Ich gehe dahin und lasse es über mich ergehen, aber mein Leben fängt danach an. Und eigentlich arbeiten wir daran seit langem zu fragen, welche Momente von Schülerakademie könnten wir denn auf Schulen übertragen? Ein ganz wichtiges Moment ist da übrigens, wir haben dort ein Instrument, wir nennen das Rotation. Also jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin belegt einer von 6 Kursen. Und an dem einen Samstag in der Mitte der Akademie wechseln die sozusagen. Das heißt, die erklären sich gegenseitig, was sie da eigentlich machen und was sie daran interessant finden und gegebenenfalls auch, was sie daran nicht interessant finden. Und dieser Moment, wo sie sich wechselseitig erklären, woran sie gerade arbeiten und was sie machen, ist unglaublich resonanzerzeugend, aber auch kompetenzbildend. Und ich glaube, das wäre ein Moment, was man durchaus in den Schulalltag mit übertragen kann.
Ich musste gerade lächeln, als Sie Leonard Cohen zitiert haben. Das machen Sie ja auch in Ihrem Buch. Und da musste ich spontan direkt wieder an Rilke denken. Mhm. Die Welt steht auf mit euch. Also eigentlich mein Lieblingsgedicht. Der letzte Satz darin ist nämlich, und Anfang glänzt an allen Bruchstellen unseres Misslingens. Das ist ja genau das, dass man irgendwie den Mut auch dazu aufbringt, zusammen zu experimentieren und andere Wege zu gehen, damit sich eben auch diese Situation der Unverfügbarkeit oder der Emergenz gibt. Also das heißt, etwas entsteht, mit dem man nicht gerechnet hat. Ganz zum Abschluss frage ich immer die Menschen und mir schreiben auch immer Leute zurück, dass sie das so toll finden, ob es noch etwas gibt, was sie einfach für lesenswert oder hörenswert halten. Wir haben gerade natürlich über ihr Buch gesprochen, die Soziologie der Weltbeziehung, Resonanz. Da muss man etwas Zeit mitbringen für die Resonanzpädagogik. Das schafft man etwas kürzer. Gibt es noch etwas, was Sie denjenigen, die sagen, das finde ich spannend, da würde ich gerne weiter mich erkundigen, noch an die Hand geben könnten? Ich weiß, das ist gemein, weil wahrscheinlich hätten wir jetzt eine Liste von 1000 irgendwie Büchern, aber...
Vor der Frage fürchte ich mich tatsächlich immer ein bisschen, weil also sozusagen, was ist jetzt das Zentrale? Also bei meinen eigenen Sachen würde ich sagen, wen das interessiert, ich würde eigentlich mit dem kleinen Buch Unverfügbarkeit anfangen, glaube ich, weil das so eine Art Zusammenfassung, die, glaube ich, auch leicht lesbar ist. Ich habe gerade was Neues geschrieben, was mich im Moment fesselt. Da geht es darum, dass wir im Alltag immer mehr Dinge einfach nur vollziehen, statt dass wir handeln. Aber wenn die Frage ist, was wollen wir lesen, was nicht von uns ist, also ich fand wenigstens als Gedankenanstoß, wenn es auch ziemlich beunruhigend ist, dieses Buch Generation Angst von Jonathan Haidt tatsächlich, die hat mich gerade sehr zum Nachdenken gebracht, weil davor dachte ich eigentlich auch immer, naja, es ist ja auch so, die Frage, was Digitalisierung und gerade KI mit uns noch machen, ist ambivalent. Wir wissen das nicht. Ja. Aber es gibt einem einige Anstöße, darüber nachzudenken, wie es unsere Art des In-der-Welt-Seins, unsere Weltbeziehung verändert. Ansonsten Rilkes Stundenbuch, weil wir jetzt die ganze Zeit von Rilke gesprochen haben. Natürlich kriegt man dann als Soziologe, kriegst du dann sofort den Vorwurf, ja, bildungsbürgerliches Zeug und es ist auch wirklich schwierig für Schüler und Schülerinnen erstmal. Aber in dem Stundenbuch, da gibt es fantastische Passagen, die einem übrigens auch nochmal die Einsamkeit, die Schüler und Schülerinnen erfahren können, vor Augen rufen, wenn er da schreibt, ich bin derselbe noch, der Banger dich manchmal fragte, wer du seist, vor jedem Sonnenuntergange bin ich verwundet und verwaist, ein blasser, allem abgelöster und ein Verschmähter jeder Schar und alle Dinge stehen wie Klöster, in denen ich gefangen war. Also Rilke nochmal lesen, macht uns deutlich, wie Schüler auch Schule als Entfremdungszone erfahren können und wenn es weniger bildungsbürgerlich sein soll, dann würde ich immer zu Pink Floyd The Wall raten.
Ich finde das ganz wunderbar. Wir lesen jetzt alle mehr Rilke. Heute sprach ich mit Professor Dr. Hartmut Rosa, Soziologe, Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt und einer der führenden Denker der kritischen Theorie. Mit seiner Resonanztheorie und der daraus entwickelten Resonanzpädagogik bietet er neue Perspektiven auf Bildung und die Gestaltung von Schule als lebendigem Resonanzraum. Lieber Herr Rosa, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Warum fällt es uns so schwer, konzentriert zu bleiben? In der ARD-Doku Mein Körper, meine Konzentration erklärt der Neurowissenschaftler Henning Beck, was Reizüberflutung mit unserem Gehirn macht und warum es sich anfühlt, als würden wir zwischen 5 Fernsehsendungen gleichzeitig hin und her schalten. Wer verstehen will, warum Konzentration heute so schwer fällt und wie man sie trotzdem trainieren kann, jetzt in der ARD-Mediathek. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.